Ein Atomdeal oder Angriff? Das war die Ansage von Donald Trump an den Iran. Doch auf was hoffen die Menschen dort eigentlich? Katharina Willinger ist ARD-Korrespondentin und sie nimmt uns mit in den Iran, denn sie hat dort mit vielen Menschen gesprochen. In dieser Folge gibt sie ihnen eine Stimme. Katharina erzählt uns, was nach den Massenprotesten vom Januar mit Zehntausenden Toten, Verletzten und Inhaftierten geblieben ist. Und wie realistisch ein Regimewechsel überhaupt ist. Denn für den riskieren viele im Iran ihr Leben. Auch weiterhin. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Das ist unsere Folge für Freitag, den 27. Februar. Redaktionsschluss ist 21 Uhr. Hallo Katharina.
Hallo Elena.
Du bist ja im ARD-Studio Istanbul, reist aber regelmäßig in den Iran. Du darfst da als Journalistin einreisen und jetzt warst du gerade 10 Tage dort. In diesem Land, in dem das Regime vor wenigen Wochen Tausende Protestierende getötet hat. Und jetzt sind wir gerade in einer Situation, in der auch die USA dem Iran drohen. Ein Krieg scheint plötzlich auch möglich zu sein. Wie hast du so die allgemeine Stimmung im Land, im Iran wahrgenommen, als du jetzt da warst?
Als sehr schwerfällig, ganz komische Stimmung. Nach außen hin wirkte Teheran auf mich erstmal gar nicht so viel anders als im Dezember, als ich das letzte Mal im Land war. Die Menschen sind einkaufen gegangen, sind auf die Arbeit gefahren, haben die Kinder in die Schulen geschickt. Aber sobald du dann mit den Menschen ins Gespräch gekommen bist, ob das jetzt in einem Café war oder ob, ich habe auch manchmal Leute auf der Straße direkt angesprochen, sobald die Menschen quasi dir was erzählt haben, hast du diese Schwere gemerkt, die Trauer, die Wut, die Angst, die Sorgen. Das ist sofort aus den Menschen rausgesprudelt. Viele sagen, sie nehmen Medikamente, sie sind depressiv. Sie versuchen irgendwie den Schmerz, die Wut, die Trauer zu unterdrücken und irgendwie auch in diesem Alltag weiterzumachen, weil sich auch die Menschen ja gar nicht leisten können, so sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, ich gehe jetzt nicht mehr an die Uni, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Aber gleichzeitig auch eine Sorge vor dem, was jetzt kommt. Bei vielen habe ich auch immer wieder durch die Erlebnisse, würde ich sagen, in den Januarwochen, durch die vielen, vielen Menschen, die getötet wurden, habe ich auch eine Art Wunsch nach Vergeltung wahrgenommen. Die sagen, wir hoffen, dass von außen was passiert. Wir hoffen, dass die Führung angegriffen wird, gezielt durch die Amerikaner. Irgendjemand muss doch Rache nehmen an den ganzen Taten, die sie an der Bevölkerung begangen haben. Aber gleichzeitig auch Menschen, die sich Sorgen machen, die sagen, also ich hoffe, dass was passiert, aber ich habe auch Angst, dass was passiert. Diesen Satz so in etwa habe ich sehr oft gehört, weil man einfach glaubt, und das sind vor allen Dingen die Älteren, würde ich sagen, also Älteren 40 plus, die sagen, ein Krieg kann nie an der Zivilgesellschaft vorbeigeführt werden. Also es wird auch uns irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Viele Jüngere, die dann sagen, ja, aber alles ist besser als das, was jetzt ist. Also es ist wirklich so, im Englischen sagt man ja feeling all the feelings. Und das war das, was ich im Iran auch wahrgenommen habe bei den Menschen. Jetzt war ich seit Mitte Dezember nicht mehr dort und es war schon ein seltsames Gefühl, mit all den Geschichten, die ich im Kopf hatte, hinzureisen, weil ich natürlich auch fest vorhatte, vor Ort Leute zu treffen, um mit ihnen nochmal über all das, was ich übers Telefon, über viele Nachrichten, über Social Media gehört hatte, auch nochmal mehr aus erster Hand anzuhören.
In der letzten FKM-Folge, in der du zu Gast warst, da hast du erzählt, dass in Teheran fast jeder jemanden kennt, der oder die getötet worden ist bei diesen Protesten.
Oder verletzt wurde.
Also es war ja einfach eine unfassbare Gewaltdemonstration dieses Regimes. Wie hat das jetzt deine Arbeit auch bei dieser Reise vor Ort in Teheran verändert?
Also es hat dazu geführt, dass ich schon mit dem Wissen eigentlich hingeflogen bin, dass ich ganz vieles, was ich sonst mache, gar nicht machen kann, also was ich sonst als Fernsehjournalistin mache, nämlich drehen mit Menschen, mit Kamera irgendwo hingehen. Also man weiß natürlich nie, A, wird man beschattet, wobei so eine Beschattung ist eigentlich im Jahr 2026 nicht mehr wirklich notwendig, weil man alles mittlerweile ja über Telefone abhören kann und verfolgen kann. Das heißt, ich habe ganz oft einfach auch darauf verzichtet, das Ganze zu dokumentieren für die Berichterstattung, sondern wirklich nur mir entweder Notizen gemacht oder einfach nur zugehört und Eindrücke gesammelt. Und es fällt einem als Fernsehjournalistin einigermaßen schwer als jemand, der viel ja auch für die Aktualität arbeitet. Man möchte natürlich all das, was man gesehen und gehört hat, auch sofort irgendwie raus in die Welt schießen. Aber wenn man weiß, dass man dadurch eben Menschen gefährdet, muss man sich zurücknehmen. Und dann habe ich eben 8, 9 Tage brav gesammelt, zugehört, mir Sachen angesehen, mir Eindrücke verschafft und einiges eben dann erst im Nachgang aufgeschrieben, erzählt, aber eben nicht mit den Gesichtern der Menschen, nicht mit den Stimmen der Menschen. Es geht eben um die Gefährdung von Menschenleben unter Umständen. Denn wie du es gerade sagst, es ging ja nicht nur um die Tötung am 8., 9. Januar vor allen Dingen, sondern es geht ja auch darum, dass es im Nachgang eine riesengroße Welle an Repressalien gab und immer noch gibt. Also es gibt immer noch Festnahmen. Es sollen mehr als 50.000 Menschen festgenommen worden sein. Die Zahl entwickelt sich ja auch noch nach oben. Es werden jetzt immer noch Anwälte, Aktivisten, Ärztinnen und Ärzte festgenommen, weil sie beispielsweise Protestierende behandelt haben oder weil sie nur Tipps gegeben haben in den sozialen Netzwerken, wie man sich verhalten soll, wenn man mit Schrotkugeln angeschossen wird. Und da gilt es auch eben für uns in der Berichterstattung, das Wichtigste ist die Sicherheit unserer Quellen.
Im Iran gehen seit Tagen Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Sicherheitskräfte sind jetzt gegen Demonstranten mit Tränengas vorgegangen. Es gab erste Festnahmen.
Der Auslöser für die Proteste war ja ursprünglich die Wirtschaftskrise, die hohen Lebensmittelpreise unter anderem. Und dann sind immer mehr Menschen auf die Straße gegangen. Und plötzlich war so ein bisschen die Rede Anfang Januar davon, das könnte jetzt hier so ein Momentum sein, es könnte zu einem Regimesturz kommen.
Die Machthaber der Islamischen Republik, die reagieren offenbar, wie sie immer reagieren, mit äußerster Härte.
Aber dann hat das Regime ja quasi, ich sag mal, zurückgeschlagen. Tausende Menschen sind erschossen worden. Menschenrechtsgruppen sprechen von über 16.000 Toten. Du hast gesagt, du bist jetzt in den Iran gereist mit diesen Geschichten im Kopf. Was haben dir die Personen, die du gesprochen hast, was haben die dir erzählt?
Also es waren sehr eindrückliche Schilderungen, die ich da teilweise gehört habe. Eine junge Frau hat mir erzählt von einer Mutter, die mit ihrem Kind auf der Straße war, die angeschossen wurde ins Gesicht. Die Hälfte des Gesichts war stark voller Blut, voller Wunden. Das kleine Kind war immer noch an ihrer Hand. Und sie wollten sie in ein Krankenhaus bringen. Und die Frau hat immer gesagt, auf keinen Fall, bringt mich nicht in ein Krankenhaus. Dort nehmen sie mich fest oder noch Schlimmeres. Und dann hat ein Freund dieser jungen Frau die Verletzte und ihr Kind auf dem Motorrad in eine Lagerhalle gefahren. Und dort machte er die Tür auf. Am Boden lagen Dutzende Verletzte und unter diesen Verletzten auch Leichen. Ein Arzt am Boden, der die Verletzten behandelt hat und auch diese Frau behandelt hat. Was mit der Frau passiert ist, weiß die junge Frau, mit der ich gesprochen habe, nicht. Aber solche Geschichten wurden mir in Teheran erzählt, wurden mir auch schon vor meiner Reise erzählt und eben von vielen Quellen, die nichts miteinander zu tun haben, also unabhängig voneinander.
Und diese junge Frau, die dir das erzählt hat, die muss anonym bleiben?
Genau, ich habe sie Leila genannt, um ihre Identität zu schützen.
Und diese Lagerhalle, von der du gerade erzählt hast, das war dann sozusagen eine Art provisorischer Ort, den die Protestierenden selbst geschaffen haben. Das war kein offizielles Krankenhaus.
Genau. Ich hatte kurz vor meiner Reise in den Iran auch mit einer Augenzeugin Kontakt, die mir Ähnliches geschildert hat, die gesagt hat, ganz spontan haben sie Verletzte in einen Hauseingang gezogen, wo auch ein Arzt damit beschäftigt war, die Erstversorgung zu übernehmen. Also eben aus der Sorge, aus der Angst heraus, dass man, wenn man die Leute in ein Krankenhaus bringt, dass da schon Einsatzkräfte warten. Eine Kollegin von mir, die fürs österreichische Fernsehen arbeitet, war kurz vor mir im Iran und hat erzählt, dass sie mit einer Krankenschwester dort gesprochen hat, die ihr wiederum erzählt hat, in einem Krankenhaus seien tatsächlich Einsatzkräfte gekommen, hätten die Krankenschwester zur Seite gestoßen und sie angeschrien, warum sie Terroristen behandeln würde und hätten die beiden vor ihren Augen erschossen. Also das sind Schilderungen, die ich eben schon von Kollegen, aber auch von anderen Menschen gehört habe. Und deswegen zeigt sich, glaube ich, ganz gut, warum so viele während der Proteste auch Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen.
Also was haben diese Erlebnisse mit Leila gemacht? Also das sind ja Bilder, die bekommt man nie wieder aus dem Kopf.
Ich glaube, es hat vor allen Dingen zu einer wahnsinnig großen Wut geführt. Weniger Angst habe ich bei ihr wahrgenommen als Wut. Wut über das, was sie erlebt hat, Wut über das, was den Menschen, ihren Nachbarn ja zum Teil angetan wurde. Und der Wunsch eben, das war auch eben Leila, die das gesagt hat, dass sie sich hofft, dass gezielt, wenn es Angriffe gibt, dass die sich gezielt gegen die Führung im Land richten. Gegen diejenigen, gegen Menschen, die an diesen Menschenrechtsverbrechen beteiligt waren und es immer noch sind. Und das ist natürlich, wenn da eine junge Frau vor dir sitzt, die verzweifelt und auch wütend ist und die auch so verzweifelt ist, dass sie sagt, ein militärisches Eingreifen wäre aktuell besser für unser Land, dann zeigt das ja, was sich da in den letzten Jahren auch in den Menschen aufgestaut hat.
Du hast ja von dieser aufgestauten Wut erzählt. Und dazu kommt ja auch noch die wirtschaftliche Lage. Die war ja auch der Auslöser für die Proteste im Januar. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Sind die Lebensmittelpreise immer noch so hoch?
Die sind immer noch sehr hoch und die sind sogar noch mal weiter gestiegen seit Ausbruch der Proteste. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann, für 1 Euro bekommst du aktuell auf dem Schwarzmarkt 1.700.000 Rial. Das sind ja auch Summen, mit denen du gar nicht im Alltag bezahlen kannst. Das heißt, im Iran funktioniert nichts mehr über Bargeld. Sonst müsstest du wirklich ja eine Handtasche mit Bargeld mit dir rumtragen täglich. Sondern es geht alles über Karten. Das sind interne Karten, weil der Iran ist ja seit Jahren komplett vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Und dann gehst du in den Supermarkt. Und ich schaue mir ganz gezielt im Supermarkt immer so 2, 3 Lebensmittel an, die repräsentativ sind, finde ich, weil sie Alltagslebensmittel sind, und zwar Reis und Sonnenblumenöl. Und die sind einfach so gestiegen kontinuierlich über die letzten Jahre. Und der Preis an sich ist so hoch, dass ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen die Grundnahrungsmittel einfach nicht mehr kaufen können. Und das ist auch das, was wir ja immer hören. Fleisch für viele unerschwinglich. Viele Iraner sagen, das leisten wir uns einmal im Monat maximal noch. Und das ist was, was natürlich gerade bei der Unter- und der Mittelschicht zu extremem Frust führt oder auch dazu geführt hat, dass eine Mittelschicht immer weiter ausradiert wird. Dass viele, die lange Zeit sich in der stabilen Mittelschicht befunden haben, eigentlich jetzt eher in die Unterschicht abgerutscht sind. Und das sorgt für extrem großen Frust und es sorgt vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, wichtig, es gibt eine große Schicht im Iran, die grundsätzlich sagt, dieses Regime ist nicht reformfähig und wir wollen dieses Regime nicht mehr. Aber es gab auch immer eine Schicht, die sagt, wir wollen Reformen, wir wollen, dass dies und dies und dies sich bessert, aber grundsätzlich, ja, können wir unter diesem Regime weiterleben. Aber dieser Punkt, der ist aus meiner Sicht schon längst gekippt, dass jetzt auch diese Schicht vielleicht, kann man es als soziale Basis, ehemalige soziale Basis bezeichnen, dass die das gar nicht mehr unterstützt, weil sie sagen, nee, das Regime hatte so viele Chancen, sie haben es nie auf die Reihe gekriegt, sie haben sich immer das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Alle Verhandlungen mit dem Ausland haben dazu geführt, dass das Regime irgendwie profitiert hat, aber dass nichts bei den Menschen ankam. Und auch diese Unterstützung ist jetzt also auch weggefallen. Das heißt, diese wahnsinnig große Wut über die schlechte Wirtschaft im Land, die stellt sich jetzt sozusagen gegen das Regime und stellt das gesamte System in Frage.
Erneut Proteste gegen das Regime im Iran. An einer renommierten Universität in Teheran riefen Studenten Protestslogans, wie Aktivisten in sozialen Medien berichten. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Regimeanhängern und Gegnern.
Und diese große Wut, die in vielen brodelt, die scheint ja jetzt wieder rauszukommen. In den vergangenen Tagen gab es ja Proteste an Universitäten im Iran. Was passiert da gerade und wie reagiert das Regime diesmal drauf?
Also Studierende an verschiedenen Unis im Land haben erstmal Gedenkveranstaltungen für die im Januar getöteten Protestierenden organisiert und sind dann wiederum selbst auf dem jeweiligen Campus gegangen und haben dort demonstriert. Und zwar mit einer sehr großen Vehemenz. Ich habe verschiedene Videos in den sozialen Medien gesehen, wurden auch teilweise von uns, teilweise von anderen Nachrichtenagenturen verifiziert. An verschiedenen Universitäten im Land, Teheran zum Beispiel, Isfahan fällt mir ein, die Stadt Mashhad im Nordosten des Landes, die als sehr konservativ lange galt, weil da sehr viele religiöse Pilgerstätten sind, ganz wichtig also für die Führung. Und dort gehen jetzt die Studierenden auf die Straße und rufen wortwörtlich, Tod dem Regime, Tod der Islamischen Republik, wir wollen uns Iran zurückholen. Und das ist eine gefährliche Forderung. Innerhalb des Irans, innerhalb der Islamischen Republik. Denn darauf droht zumindest im Grundsatz in der Theorie die Todesstrafe. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, weil du kannst natürlich auf dem Unicampus viel leichter nochmal identifiziert werden. Das heißt, die Leute werden ja auch gefilmt, die werden identifiziert. Wir haben von vielen Studierenden gehört, die kurz nach den ersten Protesten an der Uni eine SMS bekommen haben, in der wortwörtlich stand, weil du an diesen Protesten teilgenommen hast, bist du vom Unterricht ausgeschlossen, die sich jetzt einem disziplinarischen Verfahren gegenüber sehen. Und das ist die Konsequenz, die wir jetzt wahrnehmen. Nach wenigen Tagen haben viele Unis beschlossen, den Online-Unterricht bis zum Ende des iranischen Jahres, das endet am 21. März, die haben ja einen anderen Kalender als wir, auf Online-Unterricht umstellen. Also der Versuch auch, diese Proteste so zu unterbinden.
Anfang des Jahres hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu den Protesten geäußert und er hat versprochen, die USA sind bereit zu helfen. Inwiefern spielen die Äußerungen von Donald Trump eine Rolle für die Menschen im Iran? Und inwiefern sind die Iranerinnen und Iraner vielleicht sogar auf eine Hilfe aus den USA angewiesen?
Also das war jetzt ganz interessant während meiner Zeit in Teheran, wenn ich die Menschen danach gefragt habe oder nach Donald Trump gefragt habe. Da kam meistens ja ein lautes Seufzen aus ihnen raus oder sie haben erst mal lang ins Leere geblickt und dann geantwortet. Viele, so würde ich es glaube ich formulieren, fühlen sich verraten, um jetzt mal den harmloseren Begriff zu benutzen, weil sie sagen, wie kann es eigentlich sein, dass jemand sich im Januar hinstellt und sagt, ich unterstütze die Protestbewegung, Help is on the way, hat er ja gepostet auf seinem True Social, Hilfe ist unterwegs, und dann wenige Wochen später mit Vertretern des Regimes an einem Verhandlungstisch sitzt, beziehungsweise seine Vertreter sitzen mit der iranischen Delegation an einem Verhandlungstisch und sprechen, Obacht, nicht über Menschenrechte, sondern über das iranische Atomprogramm. Und da fühlen sich wirklich viele verraten, aber es gab mindestens genauso viele, die gesagt haben, ja, was haben wir eigentlich erwartet? Denn Iranerinnen und Iraner sehen Trump genauso differenziert, genauso kritisch, wie ihn Europäer auch sehen. Also man kann durchaus eine Hoffnung in ein politisches Vorgehen Trumps gegen den Iran stecken, als Mensch im Iran und gleichzeitig seine Politik, die er in den USA ausführt, die er in anderen Teilen der Welt ausführt, kritisieren. Deswegen habe ich auch viele gehört, die gesagt haben, was haben wir eigentlich von jemandem wie Trump erwartet? Dem geht es doch nur um seine eigenen Interessen, dem geht es natürlich nicht um Menschenrechte. Ja, aber es gab eben auch Leute, die gesagt haben, naja, aber vielleicht scheitert ja diese Verhandlung mit dem Iran und dann setzt er seine Drohung in die Tat um und greift die Führung an. Also das habe ich auch sehr oft gehört.
For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon.
Donald Trump hatte sich ja in dieser Woche bei seiner State of the Union-Rede im US-Kongress auch zum Iran geäußert.
My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's number one sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen.
Er hat einerseits der iranischen Führung mit Angriffen gedroht, gleichzeitig setzte er aber auch auf Verhandlungen. Trump hatte außerdem dem iranischen Regime ein Ultimatum gesetzt.
I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum.
Jetzt laufen Verhandlungen an dem Tag, an dem wir hier sprechen. Wir sprechen jetzt gerade einmal zur Transparenz am Donnerstagvormittag miteinander. Und die dritte Gesprächsrunde findet statt zwischen Vertretern der USA und des Iran in Genf. Wie blicken die Menschen im Iran, mit denen du gesprochen hast, auf diese Gespräche?
Also da gibt's eigentlich, ich würde es jetzt mal grob in drei Meinungen unterteilen. Es gibt diejenigen, die sagen, es ist absoluter Quatsch, dass sie überhaupt miteinander sprechen. Warum spricht man jetzt schon wieder über dieses Atomprogramm, über das sich internationale Verhandler seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen und das dem Regime eigentlich nur dazu dient, seine Macht zu festigen? Und dann gibt's die Gruppe, die sagen, ja, interessant, dass verhandelt wird, aber dass da wirtschaftlich für uns irgendwas bei rumkommt, glaube ich nicht, weil nie was für uns rumkam bisher. Und dann gibt's die Gruppe der Regimeanhänger, die gibt's ja auch noch. Es ist mit Sicherheit die absolute Minderheit im Land, aber es ist eine sehr starke Gruppe, denn ein Teil von denen sind ja auch bewaffnet, sind Milizen, sind ideologisiert, die wiederum alles unterstreichen, was ihnen die Führung vorgibt. Und die sagen, den Amerikanern kann man nicht trauen. und der Iran sei bereit, in den Krieg zu ziehen und da würde man gewinnen und man würde sein Leben fürs Land geben. Also diese Gruppe gibt es auch, wie gesagt, in der Minderheit. Aber der Großteil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, steckt überhaupt keine Hoffnungen in Verhandlungen oder in einen Erfolg durch Verhandlungen. Also eher die Tendenz, die ich wahrgenommen habe, dass da einige hoffen, dass diese Verhandlungen scheitern und dass Trump dann wiederum seine Drohung umsetzt und der Führung im Land schadet.
Was könnte denn eigentlich ein gezielter Angriff der USA bewirken?
Also das ist die große Unbekannte, würde ich sagen. Da gibt es ja verschiedene Analysen, verschiedene Szenarien, die Experten da aufstellen. Es gab Berichte darüber, dass die Amerikaner gezielt die Führungsebene angreifen wollen. Also die Nachrichtenagentur Reuters hat da unter Berufung auf Geheimquellen, auf Insider im Weißen Haus gesagt, es gibt gezielte Tötungspläne von Ayatollah Ali Khamenei, dem obersten Führer im Land, der ja das Sagen über alles hat, und dessen Sohn, der als möglicher Nachfolger gilt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, die Amerikaner würden erstmal nochmal die Atomanlagen angreifen, um so ein Ausrufezeichen zu setzen und die Iraner so sehr unter Druck zu setzen, dass sie einem Deal nach amerikanischer Gangart dann zustimmen. Also es ist wirklich eine große Unbekannte, was da genau passieren wird. Und viele Analysen, und das finde ich immer so mühsam in unserer aktuellen Zeit, enden dann. Aber am Ende weiß man es nicht, weil Trump ist unberechenbar.
Für die Menschen im Iran ist das ja eine total große Ungewissheit auf so vielen Ebenen, ob und wie es mit den Protesten weitergeht, wie das Regime agiert. Und dann ja noch die Frage, was machen die USA oder was machen sie auch nicht?
Ich glaube, man wartet dort mit so einer, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Also eine Frau hat zu mir gesagt, ich gehe abends ins Bett und habe Angst, dass heute Nacht irgendwas passiert, irgendwie ein Angriff und ich dann mit meinen Kindern aus dem Haus muss und mir irgendwie Schutz suchen muss, wo ich gar nicht weiß, wo ich Schutz suchen soll. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und morgens wache ich dann enttäuscht auf, wenn nichts passiert ist. Und ich glaube, das beschreibt den Zustand, in dem sich viele gerade befinden. Das ist wirklich ein Limbo. Eine Frau meinte zu mir, ich kann überhaupt nichts planen. Ich will seit Jahren, will ich mein Haus renovieren. Und wir hatten eigentlich fest geplant, jetzt zu renovieren. Und ich denke mir, warum soll ich dieses Haus noch renovieren? Für was eigentlich? Will ich weiter unter diesem Regime leben? Oder gibt es dieses Regime überhaupt noch in 3 Monaten? Kann ich überhaupt mir Fliesen leisten? Was kosten Fliesen in 3 Monaten? Also es klingt ja absurd, was wir hier gerade, über was wir sprechen, über eine Badezimmerrenovierung. Aber die Menschen haben überhaupt keine Planungssicherheit, weil sie nicht mal wissen, wie ihr Land in einem Monat, in 2 Monaten aussieht. Und ich glaube, das treibt wirklich viele Menschen in die Verzweiflung.
Glauben die Menschen im Iran überhaupt noch an einen Regimewechsel?
Wenn du die Menschen fragst, sind sie überzeugt, dass dieses Regime so angezählt ist, dass nur noch eine Frage der Zeit ist. Aber eben auch nach den Erlebnissen im Januar bei vielen, vor allen Dingen bei der jungen Generation, der Glaube, dass man es allein gar nicht schaffen kann, weil der Unterdrückungsapparat, weil der Machtapparat so groß ist. Und eben damit verbunden die Hoffnung, dass das Ausland eingreift. Und das ist eben die Frage, wenn das Ausland eingreift, wen greifen sie dann an, was greifen sie dann an und welche Konsequenzen hat das dann für das Leben der Menschen im Land?
Was würde das denn bedeuten für die Menschen im Iran? Wäre dann plötzlich alles gut?
Ja, das kommt eben drauf an, ne, was die Amerikaner machen würden. Würden sie, also Regimewechsel ist ja ein sehr großes Wort, das ganze Regime auszulöschen, bedeutet natürlich, das Regime besteht nicht nur aus dem obersten Führer, Religionsführer, Revolutionsführer, wie auch immer man ihn nennen will, der eben das letzte Wort bei allen Belangen hat im Land, sondern eben auch von der Revolutionsgarde, die eben diese Elite ja an der Macht hält. Was würde mit denen passieren, wenn jetzt wirklich nur die absolute Führungselite von, also sagen wir mal Generäle, eben die Führung, Berater, Sicherheitsrat und so weiter, wenn die was ist das Szenario? Was würde dann passieren? Was würde man mit denen machen? Würde man die vor ein Kriegstribunal stellen? Wer würde das tun? Wie würde überhaupt die Machtübergabe aussehen? Also diese Gedanken, die machen sich natürlich vor allen Dingen Beobachter, aber auch, das ist so in meinen Gesprächen rausgekommen, vor allen Dingen die ältere Generation im Iran, weniger die junge Generation. Die junge Generation sagt eins nach dem anderen, Hauptsache dieses Regime ist weg und dann sehen wir weiter. Bei den Jungen ist eine ganz große Entschlossenheit zu sehen und bei den Älteren ist einfach ein größerer Blick noch in die Geschichte, in die Region zu sehen, Man hat Angst vor Szenarien wie im Irak, Angst vor einem Szenario wie in Afghanistan. Also das hört man auch immer wieder, dass diese Vergleiche kommen. Also ich saß in einer Gruppe mit älteren Frauen zusammen und die haben untereinander gestritten, weil die eine eben gesagt hat, Veränderung kann nur von innen herauskommen. Wir Menschen müssen das Regime stürzen, nach und nach müssen wir es aushöhlen, müssen wir es mürbe machen. Und wenn es von außen geschieht, dann kann es nicht gut werden. Und eine andere Frau im gleichen Alter hat gesagt, ah, immer ihr mit eurem Zögern, Zögern, Zögern. Wenn wir nicht einmal einen Schritt weitergehen, dann kommen wir überhaupt nie voran. Also es ist eine Diskussion, eine lebendige Diskussion, die es da in der Zivilgesellschaft im Iran gibt. Und die Leute sind sich durchaus bewusst, dass es nicht so ein Fingerschnipsen gibt. Und damit ist alles gut.
Ich danke dir, Katharina.
Sehr gerne.
Alle aktuellen Infos zur Entwicklung im Iran, natürlich auch von ARD-Korrespondentin Katharina Willinger, findet ihr auf der Themenseite von tagesschau.de. Den Link dahin in unseren Shownotes. Und jetzt noch was in eigener Sache. Ihr könnt ab jetzt Tickets kaufen für unseren allerersten 11KM-Live-Podcast am 9. Mai in Nürnberg. Und wir werden da einen tollen Gast haben, nämlich Jörg Diehl. Und Jörgs Geschichten, die klingen manchmal fast wie ein Hollywood-Spionage-Thriller. Stichwort Nord Stream Pipeline oder die Frage, wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also, kommt vorbei. Die Tickets, die könnt ihr auf ardsoundsfestival.de kaufen. Und da gibt's auch alle Infos zu den insgesamt 25 Live-Podcasts in Nürnberg. Tragt euch den 9. Mai für unseren 11KM-Live-Podcast also schon mal in den Kalender ein. Ich würde mich total freuen, wenn ihr kommt. Den Link zu den Tickets, den stellen wir euch auch in die Shownotes. Autor der Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Regina Stärke und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast. 6.30 heißt er, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird auch nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird's sogar persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also fast wie einer der Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt. Nur dass es eben um Politik, um Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als HörerInnen auch Themen wünschen kann oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zu 6.30 packen wir euch in die Folgenbeschreibung.